Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Die Gruppe nennt sich Identitäre Bewegung. Das klingt irgendwie positiv. Bewegung klingt dynamisch, identitär nach Identität. Aber der Name beschönigt, dass die Gruppe rechtsextrem ist. Facebook und Instagram haben sie deshalb in ihren Netzwerken schon vor längerem gesperrt. Am Wochenende ist Twitter nachgezogen. Darüber sprechen wir gleich. Und auch über die Debattenkultur in Deutschland, nachdem Intellektuelle beklagt haben, dass es immer schwieriger werde, noch offen zu sprechen, ohne dafür gleich angefeindet und bedroht zu werden. Twitter ist am Wochenende gegen Rechtsextremisten vorgegangen, die bei dem Kurznachrichtendienst ein Konto haben. Gesperrt wurde unter anderem das Konto des deutschen Ablegers der sogenannten Identitären Bewegung und das des österreichischen Aktivisten Martin Sellner, sowie Twitter-Konten in Frankreich, Italien, Dänemark und Großbritannien. Insgesamt mehr als 50. Dem Unternehmen zufolge haben sie gegen die Regeln zu Terrorismus oder gewalttätigem Extremismus verstoßen. Mit rechtsextremer Propaganda kennt sich Jakob Gul aus. Er forscht am Institute for Strategic Dialogue in London. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, welche Rolle Twitter für die sogenannte identitäre Bewegung spielt.
Die sozialen Medien und Twitter spielen eine sehr große Rolle für die identitäre Bewegung. Die identitäre Bewegung ist Teil der neuen Rechten und verfolgt aus eigenen Angaben einen metapolitischen Ansatz. Sie versuchen also, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen und die Grenzen des Sagbaren nach rechts bzw. zum Rechtsextremismus hin zu verschieben. Also spielt für sie die Propaganda in den sozialen Medien eine ganz große Rolle und auch eben die Aufmerksamkeit, die sie durch die verschiedenen Social-Media-Plattformen erhalten.
Auf welche Art und Weise machen Sie das?
Die identitäre Bewegung betreibt mehrere YouTube-Kanäle. Sie haben Podcasts, es gibt identitäre Musik. Aber sie führen immer wieder auch Offline-Proteste durch, die sie dann filmen und dann eben öffentlichkeitswirksam ins Netz stellen, um so neue Anhänger zu rekrutieren und für die eigenen Ideen zu werben.
Der Bundesverfassungsschutz hatte die identitäre Bewegung schon vor einem Jahr als gesichert rechtsextrem eingestuft. Facebook und Instagram haben sie schon verbannt. Twitter hat sie erst jetzt gesperrt. Warum?
Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage, weil Facebook und Instagram haben eben Konten der identitären Bewegung und damit verbundene Konten bereits vor 2 Jahren gesperrt. Es ist jetzt auch vor kurzem vom Oberlandgericht in Dresden festgestellt worden, dass Facebook da in seinem Recht gehandelt hat, also dass aufgrund der Designation der identitären Bewegung als Hassorganisation, als private Firma das Recht dazu hat, solche Accounts zu sperren. Und deswegen ist Twitter in gewisser Weise jetzt spät dran. Und die interessanterweise ist ja jetzt auch die Begründung gar nicht, dass die identitäre Bewegung eine Hassorganisation ist, sondern dass sie gegen die Richtlinien zu gewalttätigem Extremismus verstoßen. Und da in der Begründung stützt sich Twitter jetzt unter anderem auf einen neuen Report einer amerikanischen Forschungsgruppe, die eben nachgezeigt hat, dass die Ideologie der identitären Bewegung einen großen Einfluss bei der Inspiration rechtsextremer terroristischer Anschläge gespielt hat. Somit begründen sie eben, dass es sich hier um eine gewalttätige extremistische Organisation handelt.
Was bringen solche Sperren denn?
Also die Sperrungen führen, würde ich auf Grundlage unserer Untersuchung am Institute for Strategic Dialogue sagen, tatsächlich dazu, dass die Reichweite rechtsextremer Gruppen und rechtsextremer Influencer deutlich verringert wird. Es gibt natürlich alternative Social-Media-Plattformen, auf die diese Gruppen jetzt ausweichen können. Aber da ist ihre Zielgruppe deutlich weniger vertreten und da ist quasi ein kleinerer Kreis von Leuten, den sie noch erreichen. Und gerade für solche Gruppen, die darauf setzen, den öffentlichen Diskurs nach rechts zu schieben, ist das ein erheblicher Einschnitt in die eigene Operationsfähigkeit.
Wenn ich Sie richtig verstehe, weichen dann solche rechtsextremen Gruppen auch in Messenger-Dienste aus, wie Threema zum Beispiel. Dann sind sie aber auch nicht mehr so öffentlich sichtbar. Ist das gut oder schlecht?
Also das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also zum einen, es reduziert, wie erwähnt, eben deutlich die Fähigkeit, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen, rechtsextreme Ideen zu normalisieren. Aber es birgt natürlich die Gefahr, dass sich dann in diesen geschlossenen und möglicherweise weniger einsehbaren Räumen Radikalisierungsprozesse beschleunigen und damit möglicherweise die gewaltsame Radikalisierung wahrscheinlicher wird. Also es hat sowohl Vor- als auch Nachteile, Risiken, die damit verbunden sind.
Ist das denn zu verantworten, wenn private Unternehmen wie Twitter und Facebook darüber entscheiden, welche Meinungen zumindest auf ihren Plattformen unterdrückt werden?
Rechtlich, wie ich vorhin erwähnt hatte, wurde jetzt beispielsweise vom Oberlandgericht Dresden festgestellt, dass Facebook im Recht war, die Neurechte-Initiative 1% als Hassorganisation zu sperren. Sie sind also als private Firma, hat man durchaus das Recht auf Meinungsausdrucksfreiheit strenger auszulegen, als es gesetzlich vorgesehen ist. Aber darüber hinaus ist dann natürlich die Frage, also was ist hier die Risikokalkulation und gibt es eine größere Gefahr von gewaltsamer Radikalisierung? Das ist eine ganz, ganz schwierige Abwägungsfrage.
Twitter hat Konten der rechtsextremen identitären Bewegung gesperrt. Warum und was das für Auswirkungen hat, dazu war das Jakob Gul, Extremismusforscher am Institute for Strategic Dialogue in London. Und jetzt stoßen wir kurz an.
Vielen Dank für euer Kommen. Eigentlich wollte ich um meinen Abschied kein großes Theater machen, aber trinken wir auf das Leben, auf mein neues Leben in Ecuador und hoffen auf einen Abend voll guter Erinnerungen, die reichen müssen, bis wir uns wiedersehen. Also, auf euch. Vielen Dank.
Zum Wohl.
So klingt ein Abschied heute in der ARD-Telenovela Rote Rosen. Kleine Runde, alle stehen gut verteilt im Raum, erheben die Gläser, aber stoßen nicht an. Niemand schüttelt Gunther zum Abschied die Hand oder umarmt ihn, wie man das beim Abschied erwarten dürfte. Der Grund, die Hygieneregeln wegen Corona. Die Schauspieler halten Abstand, aber in der Serie spricht niemand darüber. Auch nicht in anderen Serien oder Filmen. Warum eigentlich nicht?
Wir haben das hin und her diskutiert,
sagt Johannes Züll von der Produktionsfirma Studio Hamburg, die unter anderem das Großstadtrevier und die Telenovela Rote Rosen produziert. Insbesondere in Serien, die nur 5 bis 6 Wochen vor Sendedatum gedreht werden, hätte man das Thema Corona ja aufgreifen können.
Aber haben uns dann vor allen Dingen auch in Rücksprache mit den jeweiligen Redaktionen aufgrund auch des Themas Eskapismus und Wiederholbarkeit dagegen entschieden. Wir alle sehen, dass bei den Zuschauern auch eine Form von Eskapismus vorhanden ist. Man möchte sich gar nicht so mit den tagesaktuellen Problemen auseinandersetzen, sondern eben auch mal fliehen.
Den Kopf ausschalten und dem eigenen Alltag mal kurz entkommen. Das ist nicht nur in Corona-Zeiten ein Grund, warum viele Menschen gerne in Serien und Filme abtauchen. Aber da die Pandemie sowieso schon allgegenwärtig scheint, in den Nachrichten, in Gesprächen, beim Einkaufen, ist sie für Zuschauerinnen und Zuschauer zurzeit kein interessanter Stoff. Auch weil sie nichts Neues birgt.
Das ist ja ein Thema, was wir alle mitgekriegt haben. Da sagt niemand, oh interessant, das ist ein Setting, das kenne ich nicht, sondern das ist jetzt erstmal prinzipiell ein Setting, das wir alle kennen.
Paul Bullinger arbeitet für die Produktionsfirma Zeitsprung, die vor allem Fernsehfilme und Serien produziert, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Etwa das Wunder von Lengede oder die Serie Oktoberfest 1900.
Also ist es im Moment nicht geplant, wirklich die Pandemie zu thematisieren. Aber man merkt natürlich, dass das in Konzepte und Ideen einfließt. Dass das in Figurenbiografien zum Beispiel vorkommt. Dass das auch thematisch vorkommt, dass Konflikte daran orientiert sind.
Bullinger arbeitet in der Stoffentwicklung. Das heißt, er entwickelt Ideen für Produktionen in Zusammenarbeit mit externen Autorinnen und Autoren. Bis aus einer Idee ein fertiger Film oder eine Serie wird, dauert es.
Wenn ich jetzt einen Stoff kriege, dann ist der in 5 Jahren, wenn er gemacht wird, ist der zu sehen. Und dementsprechend ist das meiste, dass die Figuren dann in ihrer Backstory, so nennt man das, also das, was sie bisher erlebt haben, was ihren jetzigen Charakter geprägt haben, dass da eben die Corona-Krise einfließt.
Dass die Pandemie mehrfach verfilmt werden wird, steht deswegen wohl außer Frage. Aber es komme darauf an, wann die Zuschauerinnen und Zuschauer was sehen möchten, so Bullinger. Den Alltag, so wie wir ihn jetzt kennen, abzubilden, sei wahrscheinlich erst für Menschen interessant, die ihn eben nicht miterlebt haben. Man müsse dann eher andere Perspektiven finden.
Ich glaube, was da wieder spannend wäre, wären andere Einblicke, wie das, weiß ich nicht, die Arbeit in der Regierung verändert hat oder egal, ob das jetzt Deepwater Horizon war oder der Bankenskandal, all diese Sachen, die werden früher oder später medial verarbeitet. Da muss man dann eben einen interessanten Ansatz finden.
Damit es die Corona-Pandemie ins Fernsehen schafft, braucht es also entweder eine ungewöhnliche Perspektive darauf oder eben noch mehr Normalität.
Wenn wir das jetzt längerfristiger uns daran gewöhnen müssen, alle mit der Maske zu leben, dann wird es sicherlich auch Einzug halten.
So Johannes Züll von Studio Hamburg.
Es gibt ein ganz kleines Beispiel. Früher war in Krankenhäusern eigentlich fast nie, außer man hat eine OP gezeigt, waren die Darsteller in Krankenhäusern, also die Ärzte oder die Krankenschwestern, eigentlich nie mit Maske. Sondern wenn die im On waren und gesprochen haben, dann war das immer ganz klar ohne Maske. Das machen wir heute ab und zu mal auch mit Maske.
Auch andere Filmunternehmen, etwa UFA, die GZSZ und Unter uns produzieren, oder Bavaria Fiction mit Sturm der Liebe und Die Rosenheim-Cops, wollen das Thema erstmal nicht aufnehmen. Vorerst bleibt die Fernsehwelt also Corona-frei, auch weil die Pandemie nicht vorbei ist.
Ich glaube, die Geschichte ist noch gar nicht zu Ende erzählt. Wie würden Sie die Geschichte erzählen? Was wäre das Ende der Geschichte? Und das können Sie mir, glaube ich, auch nicht beantworten.
Sagt Fernsehproduzent Johannes Züll im Beitrag von Pia Behme. Öffentlich sagen darf ich fast alles, ohne dass ich dafür Konsequenzen vom Staat befürchten muss. Dafür sorgt die Garantie im Grundgesetz. Aber der Artikel 5 zur Meinungsfreiheit gilt eben auch für andere, die mich dafür kritisieren dürfen, was ich sage. Wenn die Kritik aber zu harsch wird, könnte das dazu führen, dass ich öffentlich verstumme. Eine Sorge, die in der vorigen Woche mehr als 150 Intellektuelle aus Kunst, Wissenschaft und Medien geäußert haben, in einem offenen Brief, der in den USA, in Frankreich, Italien und hier in Deutschland in der Zeit erschienen ist. Unterschrieben haben unter anderem die US-Journalistin Anne Applebaum, die schottische Schriftstellerin J.K. Rowling und der deutsche Autor Daniel Kielmann. Zusammen mit dem Journalismusprofessor Tanjef Schulz von der Universität Mainz habe ich vor der Sendung auf die Aspekte geschaut, die Medien betreffen, wo die meisten Debatten stattfinden. Und ich habe ihn gefragt, wie er das Meinungsklima in Deutschland beurteilt, vor allem in den Medien.
Es ist schon ziemlich rau und ruppig geworden, vor allen Dingen natürlich auf den Social-Media-Plattformen. Insgesamt ist so ein Gefühl der Feindseligkeit im öffentlichen Diskurs, glaube ich, schon entstanden.
Ist das bedrohlich?
Ich finde das schon bedrohlich. Das betrifft ja zum einen die ganz klaren extremistischen Akteure, die dann auch wirklich echte Bedrohungen aussprechen, bis hin sogar zu Todesdrohungen. Aber es gibt, glaube ich, vor allen Dingen auch eine Flut von sehr harschen, teilweise hämischen Kommentierungen auf Social Media und auch im Internet dann bei den Kommentaren, die dann unter Artikeln stehen. Und das ist etwas, was schon Leute einschüchtern kann und wo es vor allen Dingen dann auch ablenkt von dem eigentlichen inhaltlichen Auseinandersetzen mit den Themen.
Aber gehört es nicht auch zur Meinungsfreiheit, dass man sich für seine Äußerungen verantworten muss?
Absolut. Wer sich exponiert mit einer Meinung, der geht immer das Risiko ein, dafür kritisiert zu werden. Es ist auch, finde ich, Teil einer vitalen Öffentlichkeit, dass es ein bisschen Polemik geben darf, dass es auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen darf. Aber wenn insgesamt das Klima so rau wird, dass Leute verstummen und dass dann am Ende nur noch die Lauten und Pöbelnden den Ton angeben, dann haben wir ein Problem. Und vor allen Dingen haben wir ein Problem, wenn Themen, die man vielleicht einfach relativ auf der pragmatischen Ebene lösen könnte, wenn die dann permanent moralisiert werden. Also wer jetzt beispielsweise als Strafverteidiger einen mutmaßlichen Straftäter verteidigt, in den USA Herrn Weinstein, oder nehmen wir einen mutmaßlichen Neonazi, nehmen wir Beate Zschäpe dann in Deutschland, wird feindselig angegriffen, obwohl das Grundprinzip des Rechtsstaates ist, solche Leute auch zu verteidigen. Wer bei solchen Themen wie Frauenquote oder so eine differenzierende Zwischenposition versucht einzunehmen, der wird sofort in ein bestimmtes Lager eingeordnet. Und das sind alles Themen, die sehr, sehr schwer öffentlich zu diskutieren sind.
Aber sind das Phänomene, die wir nur in sozialen Netzwerken sehen, die ja überhaupt nicht repräsentativ sind für die breite Debatte in der Öffentlichkeit?
Ja, das sind Themen, die sicherlich dann überschwappen, dieses Grundgefühl dieser aufgeheizten Stimmung dann auch auf die anderen Medien, auf den Journalismus, wo dann, das ist natürlich schwer zu ermessen, vielleicht ist das auch teilweise übertrieben in der Wahrnehmung bisher und auch in diesem Brief, der da jetzt in Amerika als offener Brief veröffentlicht worden ist, dass das so als Zensur im Kopf dann beginnt. Aber es kann schon sein, dass Leute beginnen, sich zu fragen, ob sie mit differenzierenden Zwischenpositionen überhaupt noch Gehör finden.
Welche Rolle spielen denn wir Journalistinnen und Journalisten in der Abbildung solcher Debatten?
Da wäre es zum einen wichtig, eben bestimmte verrohte Diskurse nicht zu überschätzen, also denen, die da den Ton angeben, vermeintlich nicht zu viel Raum zu geben und einfach auch zu sehen, dass tatsächlich laut auch empirischen Daten gar nicht so viele Hasskommentare ins Netz streuen, wenn man das mal auf die Gesamtbevölkerung bezieht, aber die sind natürlich dann sehr dominierend, dass man da also nicht zu sehr drauf schielt und zum anderen aber, dass man es auch versucht, in dem eigenen Medium besser zu machen, einfach auch mal Zwischentöne zuzulassen, dass man auch mit einer gewissen, ich nenne das mal hermeneutische Barmherzigkeit, damit an die Sache herangeht, also auch zugesteht, dass Leute sich mal ein bisschen falsch ausdrücken können oder dass sie Fehler machen, dass sie dann auch die einräumen. Also da ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen.
In der vorigen Woche wurde der RBB dafür kritisiert, dass er dem rechtsextremen AfD-Politiker Andreas Kalbitz in einem Interview Raum gegeben hat. Den Kritikern ging es um die unkritische Art und Weise des Interviews, aber auch um das Ob. Also müssen wir Journalisten in der öffentlichen Debatte auch Menschen und Positionen Raum geben, die rassistisch sind oder sexistisch, die gegen Gesetze verstoßen, gegen Grund- und Menschenrechte?
Ich denke, dass es Leute gibt, die sich im Prinzip selber aus dem zivilen Diskurs ausschließen und denen dann unnötig große Plattformen zu bieten, halte ich für falsch. Das heißt ja nicht, dass deren Meinungsfreiheit dadurch dann insgesamt beschnitten wäre. Es gibt ja alle möglichen obskuren auch Zeitschriften, auch ins extremistische Lager wirkende Medien, die, solange sie nicht ganz klare Straftaten begehen, eben auch erlaubt sind. Aber deswegen muss ich denen noch lange nicht in einem öffentlich-rechtlichen Sender eine Plattform bieten.
Wenn Sie schauen, wie sich die Debattenkultur entwickelt, sind Sie eher optimistisch oder eher pessimistisch?
Im Moment leider eher pessimistisch, denn es hat sich auch für mich eine Verrohung ergeben, die sich übers Internet weiter fortgesetzt hat in den vergangenen Jahren. Und ich habe auch den Eindruck, dass eben diese Lagerbildung viel stärker geworden ist und dass die Lust daran, sich wirklich dann inhaltlich damit zu beschäftigen, geringer geworden ist in den jeweiligen Lagern und dass man sich einfach sehr schnell zufrieden gibt mit dem, was man selber meint und denkt. Und die große Idee der Aufklärung, des Meinungswettbewerbs, der Freiheit, des Liberalismus ist ja nun, einen Austausch zu ermöglichen und auch über sich hinauszuwachsen, indem man die anderen anhört. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, was passiert, wenn man sich da abschließt. Also es kann ja auch sein, dass dann plötzlich religiöse Fundamentalisten beispielsweise, so wie es vor der Aufklärungszeit war, sagen, oh, das verletzt mich, das will ich nicht hören, das muss ausgeschlossen werden aus dem Diskurs. Und dann haben wir ein Riesenproblem.
Mehr als 150 Intellektuelle, vor allem aus den USA, fordern in einem offenen Brief mehr Liberalismus in Debatten. Darüber habe ich mit dem Journalismusprofessor Tanjef Schulz von der Uni Mainz gesprochen. Die englische Gartenlandschaft ist berühmt und muss gepflegt werden. Dabei hilft eine Radiosendung in der BBC, und zwar schon seit 1947, die Gardener's Question Time, also die Gärtner-Fragestunde. Auch Mitglieder der königlichen Familie suchen da gelegentlich Hilfe. Seit Beginn der Pandemie ist man aber lieber drinnen als draußen.
Hello and welcome to the show. A slightly different format than usual.
Gardener's Question Time im anderen Format. Seit Anfang April zollt auch die Traditionssendung der Pandemie Tribut. Experten und Hobbygärtner treffen sich nicht mehr draußen vor Publikum in einem schönen Garten oder Park, sondern virtuell im Netz. Moderatorin Kathy Claxton meldet sich aus ihrem Homeoffice in Belfast. Die Experten sitzen in anderen Teilen des Landes.
Hello, Team.
Hello.
Lovely to hear you.
Kein Grund, also die Sendung ausfallen zu lassen. Gardener's Question Time ist weiter jede Woche da, um die drängenden Fragen der Hobbygärtner zu beantworten und ihre Probleme zu lösen. Auch die Royals sind begeisterte Gärtner, auch sie rufen gelegentlich mal an. Zum 70. Geburtstag der Sendung sandte die Queen persönlich einen Glückwunsch. Jetzt meldete sich die Duchess of Cornwall, besser bekannt unter ihrem Vornamen Camilla, von ihrem Sommersitz in Schottland aus bei den Experten mit einer Frage.
I'm a passionate gardener and love listening to your program and have a question that I hope you can answer.
Camilla outete sich als Fan englischen Lavendels, meinte sich zu erinnern, dass es doch auch mal im rauen Schottland Lavendel gegeben habe, den sogenannten D-Lavender.
What variety of lavender would D-Lavender have been? And is it at all possible to find it?
Was das denn für eine Sorte gewesen sei und wo man diesen Lavendel denn heute noch in Schottland finden könnte? Gartenexperte Matt Biggs wusste Bescheid, schottische Lavendelfans hatten diese besonders wetterfeste Sorte vor vielen Jahren gezüchtet, ihn auch auf einem Feld angebaut, aber dieses Feld gebe es leider nicht mehr.
Apparently there's a supermarket on the site of the factory and the lavender field is a car park.
Die Gärtnerei sei jetzt ein Supermarkt und das frühere Lavendelfeld leider ein Parkplatz. Kein D-Lavender also mehr in Schottland, so die enttäuschende Antwort an die Gattin des Thronfolgers. Wer die wahren Probleme der Briten kennenlernen möchte, der findet sie hier in Gardener's Question Time. Seit 1947, so lange schon gibt es die Radiosendung in der BBC. Ganz nebenbei werden hier auch mal Eheprobleme gelöst.
What advice would you give to a husband who thinks that all plants have to be cut back to the ground every year?
Welchen Rat können Sie einem Ehemann geben, der meint, alle Pflanzen müssten jedes Jahr bis auf den Boden zurückgeschnitten werden? Fragte Marjorie aus Pennyquick. Die Experten empfahlen der verzweifelten Ehefrau, ihrem Mann zu einem anderen Hobby zu verhelfen und ihm die Mitgliedschaft in einem Golfclub zu schenken. Oder ihm eine eigene Ecke im Garten einzurichten, in der er sich austoben könne mit undurchdringlichen Wusterbeerensträuchern, zum Beispiel einer Stachelbeerensorte.
In a corner, a very big clump of Worcesterberry.
Oh yes, you can't even get in there to prune it.
With enormous spikes on it.
In diesen Pandemiezeiten empfiehlt Cathy Claxton allen Hörerinnen und Hörern, sich im Garten oder auf dem Balkon ordentlich Dreck unter die Fingernägel zu holen, das könne Wunder für das Wohlbefinden bewirken.
Get some dirt under your fingernails if you possibly can. It does wonders for your well-being.
Die Gardener's Question Time, eine Radiosendung für Gartenfreunde in der BBC. Jens-Peter Marquardt berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Unsere Schlagzeile von morgen lautet Berliner Museen ohne Glanz. Anlass ist das Gutachten des Wissenschaftsrates, das heute vorgestellt wurde in Anwesenheit der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die es auch in Auftrag gegeben hat. Und es ist ja schon im Vorfeld ein bisschen bekannt geworden, unter anderem, dass in diesem Gutachten empfohlen wird, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu zerschlagen und auch massive Kritik geäußert wird an den Berliner Museen und der Art der Ausstellung. Uns fehlt so eine Blockbuster-Ausstellung und überhaupt müsse wohl mehr gemacht werden. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns im Aufmacher, aber auch in dem Leitartikel.
Hätte es den Büchermarkt im Deutschlandfunk schon vor 120 Jahren gegeben, hätte er womöglich den neuen Roman von Mary MacLane vorgestellt. Titel Ich erwarte die Ankunft des Teufels, erschien 1902. Chance verpasst, aber in diesem Jahr ist er nochmal neu veröffentlicht worden und Gisa Funk stellt die Wiederentdeckung gleich im Büchermarkt vor ab 16:10 Uhr. Emilias Rees sagt Tschüss, Stefan Fries.